Vom Buch Biblische Führung und Leitung heute das zweite Teil der Lektion oder der Schulung Nummer 8, David. Es geht weiter, wo es steht, im Palast dienen. Im Palast dienen, ja. Wie kam David zum Palast? Das war so interessant, weil ja, David hat ja regiert im Palast später. Wir sind ja jetzt in seiner Kindheit, in seiner Jugend. Und später hat er regiert im Palast. Aber er ist ja nicht direkt zum Palast, sondern er hat den Palast kennengelernt. Auch wichtig, dass er vor seiner Krönung schon so Erfahrung hatte im Hintergrund. Das heißt, so wie die Diener des Palastes leben. Auch eine wichtige Übung, ne, weil viele Könige, die haben ja keine Ahnung, was die Diener, ne, die Mitarbeiter, was die kleinen Leute so im Palast erfahren, wie es ihnen geht, ne. Und David hatte ja diese Möglichkeit. Und ich denke, das hat ihm auch geholfen, seine Diener besser zu verstehen, humaner zu behandeln. Ganz wichtig. Und wie ist er? Wie konnte er es? Wie hat er das geschafft zum Diener des Palastes? Durch diese zwei Sachen oder durch diese eine Sache. Ich hatte letzte Woche diese zwei Talente von David betont, dass er Harfen spielen konnte. Einer seiner Talente, die er sehr perfektioniert hat. Und das mit Löwen und Bären töten. Und durch dieses Harfenspielen, das war sein Schlüssel zum Palast, wegen dieser Geschichte, dass Saul diesen bösen Geist hatte und durch Harfenspielen ging es ihm besser. Und das war ja den Schlüssel von David zum Palast. Und was lernen wir davon? Was lernen wir davon? Wenn wir jetzt einen Hirten, einen jungen Hirten, zehnjährigen Jägerhirte sagen würde, weißt du was, wenn du jetzt Harfe spielen lernst, wirst du einmal König von Israel. Dann würde er uns auslachen, versteht ihr? Ne? Aber eine Lektion, die wir daraus nehmen können, ist, ja, dass wir unsere Talente benutzen können. Dass wir unsere Talente nicht nachlässig sein sollen mit unseren Talente. Dass wenn wir ja Talente haben, sei es jetzt in der Musik, aber egal, andere Talente. Es gibt ja tausende Talente, dass wir sie vernünftig ausüben, dass wir versuchen, die zu verbessern, zu perfektionieren. Talente sind ja diese natürliche Gaben, wie jetzt zum Beispiel Autofahren oder handwerklich begabt sein oder im Büro gut umzugehen oder mit Computer gut umzugehen oder eine Maschine zu bauen, etc. etc. Das sind ja Talente, das sind ja Sachen, die man so als Mensch kann. Und David hat das perfektioniert und dadurch konnte er zum Palast. Und so geschieht es oft in unserem Leben, dass wir durch einer unserer Talente Zugang haben, auch zu Menschen, die nicht gläubig sind. Zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Beruf ausüben und dann ein Gespräch kommen irgendwo über das, was wir tun oder so. Und dann durch dieses Türöffner sozusagen dann ins Thema Glauben kommen oder so. So ein Beispiel. Ne? Aber ich denke, diese Lektion ist wichtig, dass David ja gewachsen ist in dieser Reihenfolge, ungefähr in dieser Reihenfolge, die ich in den Heften 11 und 12 beschrieben habe. Talente, Gaben, Berufung, Amt. Das ist ja eins auf dem anderen aufbaut. Es fängt mit den Talenten an und durch den Glauben und durch den Heiligen Geist geht es immer weiter mit geistlichen Begabungen und so, bis man in den Amt ist, wie David den Amt, das Amt des Königs innehatte am Ende, sagen wir so später, in dieser Laufbahn als Führer und Leiter. Diese zwei Wörter wisst ihr schon, der Führer ist diese nicht formale Führung, was ja der Fall war hier von David als Kind. hat ja vielleicht die Schafe geführt sozusagen. Ja klar, ne? Das heißt, er musste ja seine hier Schäferhunde und so, ne, führen und leiten und so, und die Schafe hier zur Weide und umgekehrt, ne? Das war ja schon eine Übung zur Leiterschaft, ne? Man sagt ja, man nennt ja der Pastoren Hirten oder so, ne? Und es ist ja sehr interessant, die ganze Verbindungen zwischen David und die Arbeit in der Gemeinde, zwischen diese Hirtenarbeit und die Arbeit in der Gemeinde. Vielleicht müssen wir als Pastoren oder Ältesten der Gemeinde keine Löwen und Bären töten, sicher nicht, ne? Wörtlich, aber vielleicht im übertragenen Sinn. Und später wurde dieses Talent von David, Bären und Löwen töten, hat ihn wieder, ne, die Tür geöffnet für eine Karriere im Militär, ne? Das heißt, seine Talente waren der Schlüssel für seine Zukunft als Leiter des Volk Gottes. Gott würde David zum König machen, mit oder ohne Harfe. Aber durch die Harfe hatte er leichteren Zugang zum Palast. Gott stellt dich an Orte, wo du dienen sollst, wo du später regieren wirst. Sehr interessante Aussage. Das heißt, David, ne, sollte dienen durch Harfe spielen. Das war eine einfache Aufgabe. War völlig was anderes als König sein. Das heißt, er war ein kleiner, ne, klein, in einer ganz kleinen Position im Palast. Er war, ne, so wie die, sagen wir so, ungefähr gleich wie eine Putzfrau oder so, ne, Harfenspieler im Palast. Er sollte dienen, und so ähnlich wir. Wir sollen zuerst mal lernen, dienen, bevor wir anfangen zu, ne, regieren, jetzt im übertragenen Sinn eine Leiterschaftsposition einnehmen. Ein dienendes Herz. David war dienstbereit. Und interessant, dass auch der Sieg von David über Goliath, wie fing der Sieg an? Wie hat die Geschichte angefangen? Weil sein Vater gesagt hat, guck mal, ne, David, lass mal deine Schafe alleine und bring dieses Essen, dieses Brot, diese Käse hier zu deinen Brüdern, damit sie ein bisschen, ne, was zu essen bekommen da im Schlachtfeld, ne. Und dann, was tut David, ne? Er transportiert dieses Essen zu seinen Brüdern. Und da geht's wieder um Dienen. Wer ist er? Ne, ein Postbote. Er dient. Er macht eine ganz unwichtige Arbeit. Und wieder, ne, dieser Dienst, diese niedrigen Aufgaben waren der Schlüssel für den Erfolg. Wenn er ja dieses Brot und den Käse nicht zu seinen Brüdern gebracht hätte, dann käme er nicht in dieser Situation von Goliath. Dann würde es nicht, ne, zu diesem Schlachtfeld kommen. Und deswegen sehen wir, ne, Schlüssel. Wir wollen in der Zukunft etwas Großes machen. Ich hoffe, dass jeder von euch das möchte. Ich will etwas Großes machen für Gott. Ja, Halleluja. Ich hoffe, ihr alle möchtet das. Weil es wäre schlimm, es wäre traurig, wenn jemand denkt, nee, ich will nichts machen oder so. Nein, ich will immer klein bleiben. Ich will mich in die Ecke verstecken. Das ist nicht gut, so eine Denkweise. Sondern denken, ich will was Großes tun. Ich will vieles bewegen oder so. Das ist schon gut, dieser Gedanke. Aber das ist ja ein Weg dahin, bis man diese Stufen, ne, raufgeht. Viele sind frustriert, weil sie ihre Berufung erkannt haben. Wie jetzt David, er wusste, er wurde gesalbt als König. Und viele erkennen ihre Berufung, die erkennen, oh Gott möchte, dass ich ein Evangelist werde oder ein Prediger oder ein Prophet oder ein Apostel, ein Missionar oder ein, ne, Seelsorger oder sowas. Viele erkennen ihre Berufung und dann fragen sich, ja, warum bin ich dann nicht ein Evangelist oder so? Und dann denke ich, ja, okay, weißt du was? Ich warte jetzt, bis jemand kommt und sagt, Bruder so und so oder Schwester so und so, wir haben dich zum Evangelisten gewählt, ne? Du bist unser neuer Evangelist oder so. Ne? Dann warten die und warten und warten und warten und nichts passiert, weil sie das hier nicht verstanden haben. dass es ja ein Prozess ist. Man muss sich hocharbeiten. Man muss sich das verdienen, dass die Menschen das erkennen, dass wir diese Fähigkeit haben. Viele, ne, die würden vielleicht sagen, anstelle von David, Brote zu meinen Brüdern zu bringen, das will ich nicht. Ich bin ja, wurde gesagt, zum König. Ich bin ein zukünftiger König, weißt du was? Ich bin mir zu schade für sowas, ne? Hier ein Bote zu sein oder hier Harfe zu spielen für den König. Ich bin mir zu schade dafür. Ich bin ein zukünftiger König. Nein, sowas tue ich nicht, ne? Versteht ihr? Und so ähnlich machen viele heute, die denken, ich bin ein zukünftiger Evangelist oder ein zukünftiger Pastor oder so. Ich bin mir zu schade, um hier, ne, hier den die Kirche zu putzen oder so. Oder egal, was anderes. Versteht ihr? Ja? Aber genau das ist ja der Schlüssel, wie ich beweisen möchte. Die kleinen Sachen. So, auf der nächsten Seite, da geht's wirklich los mit der heutigen Lektion. Dein Herausforderer Goliath. Ja, das ist ja kein Zufall, hier diese Buchstabe, zusätzliche Buchstabe. Ich hatte fast gelesen, der Herausforderer Goliath, aber ich habe geschrieben, dein Herausforderer Goliath, weil ja es wieder, ne, um uns geht. Wir studieren das ja nicht nur, um hier alles im Kopf zu haben, sondern um Lektionen zu ziehen. Was können wir davon lernen? Über diesen Kampf von David und Goliath. Ich habe sehr vieles gelernt, als ich das hier studiert habe. Das Volk Israel hatte Saul, ihr höchsten Mann, ausgesucht. Ihr kennt die Geschichte, ne? Das Volk hat geguckt, Saul, guck mal, er ist ein Kopf höher als alle anderen in Israel. Er ist unser König, er ist groß, er ist stark, er ist schön. Der ist der Beste, er verdient das. Was macht Gott? Gott schickt Goliath. Und was ist Goliath? Goliath ist noch größer, noch stärker. Nur ich weiß nicht, ob er noch schöner war, aber okay. Noch größer, noch stärker als Saul, versteht ihr? Das Volk sagt, ein Mann, der so groß ist, der muss immer siegen. Das macht Gott, um dem Volk zu zeigen, dass es nicht so ist, dass nicht die Größe, nicht die Stärke siegt, sondern Gott schickt einen Goliath, der noch größer ist, der noch stärker ist, um nicht nur Saul, sondern das ganze Volk zu demütigen. Und dann steht das Volk da und denkt, oh, wir sind zu Ende. Da ist einer, der größer ist. Uns bleibt nichts mehr übrig, ne? Und was sagt Gott dann? Ich werde euch was zeigen. Dann ruft Gott, wer? Den kleinen David, der sehr kleiner war als Saul sowieso und Goliath sowieso, sehr klein war, um zu zeigen, dass der Sieg nicht aus der Größe, aus der Stärke, aus der körperlichen Stärke kommt, sondern von Gott. Die Geschichte kennt ihr sicher, ne? Dass 40 Tage lang, jeden Tag, Goliath zum Feld gegangen ist und die Soldaten herausgefordert. Kommt und kämpft gegen mir, ne? Wer von euch ist mutig, ne? Ihr seid alle Feiglinge und so weiter, ne? Und hat sie beschimpft und sie ausgelacht, 40 Tage lang. Interessant, ne? Das ist ja wirklich so, wow, was David sagt. Und David sprach zu Saul, stellt euch das mal vor, ne? Der große Saul, ich weiß nicht, wie groß er war, 2 Meter hoch vielleicht, so ungefähr. Und da ist David vielleicht so 1,30 Meter oder so. 50. Oder 1,50 Meter ungefähr, ne? Und David sagt zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesen Philister kämpfen. Sogar ich muss lachen, ne? Von der Szene, wenn ich mir die Szene vorstelle. Und Saul, was tut Saul? Saul sagt David, du kannst das nicht. Du schaffst das nicht. Du bist zu klein, ne? Und jetzt kommt diese Sache mit Löwen und Bären. Jetzt hat nicht David gesagt, ja, Saul, ich habe keine Erfahrung im Kampf, ich habe keine Erfahrung, ich weiß von gar nichts. Ich habe noch nie gekämpft, aber habe einen großen Glauben. Nein, so war das nicht. In diesem Moment sagt David, weißt du was, Saul, ich habe schon Kampferfahrung. Nicht gegen Soldaten, sondern gegen einen Bär, gegen einen Löwen. Und ich habe die besiegt. Und na, heute denken viele, guck mal, ich bin ein Idiot, aber ich habe Glaube. Ne? So geht das nicht. Sondern David hat gezeigt, es gibt Chance. Ich habe reale Chance, diesen Riesen zu siegen. Ich habe Kampferfahrungen. Nicht im Militär, aber trotzdem, ich habe Kampferfahrungen. Er hatte ein konkretes Argument, damit Saul sagt, okay, dann lass uns mal probieren. Folgender Text ist sehr beeindruckend, wenn wir betrachten, dass diese Worte von einem militärisch nicht ausgebildeten Teenager stammen. Ich lese den Text mal vor, weil es einfach stark. 1. Samuel 17, 45 bis 47. David aber sprach zu dem Philister Goliath, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag dem Vögel unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, stell euch das mal vor, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. 1. Samuel 17, 45, 47. Ne? Das ist stark. Das ist einfach stark, ne? Dass er zum Goliath sagt, ne, ich werde deinen Kopf abhauen und so weiter, ne? Das ist stark. Und viele würden jetzt denken, ja, David, ne, der war ein Träumer. Sein Kopf war in den Wolken. Der hatte keine Ahnung von der Realität, keine Ahnung vom Kampf und war einfach dumm und mutig. Verstehst du? Weil er war außer der Realität. Er war realitätsfern und deswegen hat er das hier gemacht. Viele würden so denken. Aber als ich das hier vorbereitet habe, diesen Text, wurde mir klar, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Weil David so intelligent war und so realitätsnahe, hat er die Sache völlig anders als eingeschätzt, als die dummen Soldaten. Weil die Soldaten, die waren versteinert vor Angst. Die sahen den Feind groß mit Rüstung, mit der starken und schweren Rüstung. Und die Soldaten auf der anderen Seite, auch mit ihrer Rüstung, auch mit ihrer schweren Rüstung, nicht so schwer wie die von Goliath, die war ja viele, viele Kilos schwer. Und die Soldaten auch mit ihrer Rüstung und die sahen, er ist größer, wir sind kleiner, seine Rüstung ist stärker, unsere ist schwächer, wir haben keine Chance. Und was hat David gemacht? Er hat die Sache von einer völlig andere Perspektive geschaut. Was hat er gedacht? Er hat geschaut zum Riesen und sah, der Riese ist groß und große Menschen sind dann langsamer als kleine Menschen. Die Rüstung von Goliath war sehr schwer. Das war wieder so ein Faktor, dass Goliath langsamer gemacht hat. Und seine Waffen waren schwer, was wieder so ein Faktor war, was ihn langsamer gemacht hat. Er war groß, schwer und langsam. Und David, was war David? Er war klein, leicht und wendig. Versteht ihr den Unterschied? Groß, schwer und langsam, klein, leicht und wendig. Und da war noch eine Sache. Das heißt, so ein Mensch wie Goliath würde niemand im Nahkampf besiegen. Kein Soldat, der im Umkreis von 2 Meter von Goliath treten würde, würde überleben. Versteht ihr? Weil Goliath so stark war. Seine Waffen waren so stark. Deswegen musste David Denn er hat sicher so gedacht, ja, ich habe diese Vorteile, ich bin klein, ich bin leicht, ich bin wendig, aber ich darf ihm nicht nähern. Wenn ich ihm nahe trete, dann wird er mich töten. Ich muss aus der Ferne ihn angreifen. Versteht ihr, wie David seine Intelligenz eingesetzt hat? Er hat das alles gemerkt. Er hat die Schwächen des Feindes eingeschätzt. Er hat seine Schwächen als Stärke benutzt. Und dann kommt Saul und sagt, ja, David, du brauchst hier eine Rüstung, du brauchst hier ein Helm, du brauchst hier ein Schwert, du brauchst eine Rüstung, eine Kleidung, eine gepanzerte Kleidung und so weiter, etc. Das alles auf David gelegt. Und David hat gesagt, nein. Und wir denken, ja, weil das alles so schwer war für David. Aber nein, weil diese Rüstung ihn schwer und langsam gemacht hat. Das heißt, seine Vorteile wären dann weg mit dieser Rüstung. Diese Rüstung wäre sein, ne? Hätten dazu geführt, dass er nicht siegen könnte, sondern er hat gedacht, ich kann nur siegen, wenn ich meine Vorteile nutze. Er war so intelligent, er hatte diese Distanz, er konnte denken. Versteht ihr? Und ihr kennt schon den Ausgang, dass David dann mit der Schleuder, ne, Goliath ja ins Gesicht, das heißt eher in der Stirn, ne, getroffen hat. Und dann ist Goliath gefallen, alle waren erschrocken, er ist hingegangen und sein Kopf abgeschnitten. Und wenn man so denkt, ja, ein Zehnjähriger oder ich weiß nicht genau, wie alt er war, aber so um den Dreh, ne, jetzt ein Schwert nimmt und einen Riesen den Kopf abhaut, ne, klingt so ein bisschen komisch, ne? Wir denken dann, ja, guck mal, ein Zehnjähriger, wer will das machen, ne? Aber deswegen ist ja diese Sache mit dem Kampf gegen Löwe und gegen Bär wichtig. Weil ja den Löwe und den Bär musste er auch, ne, hier töten mit einer Waffe oder so. Das war ja auch nicht wie ein Spiel mit Videospiele oder so, wo man ja nur die Finger benutzt und sich die Finger nicht schmutzig macht, sondern gegen einen Löwen oder einen Bär zu kämpfen, das war ja richtig, ne, Körpersache so, ne? Und mit Waffen und Blut vergießen und so sowas alles, ne? Das heißt, das war ja nicht so wie heute, so alles so sauber, ne, sondern es war ja wichtig, richtig ja mit Schmutz und Blut und sowas alles, ne? Und deswegen, ne, David war nicht wirklich so ein unschuldiges Kind, ne, was da auf dem Feld Harfe spielt und auf die Schafe guckt und so, ne. Nein, das war was anderes, ne. Letzte Woche habe ich das auch dann übertragen auf Jesus, ne. Man sagt Jesus, der gute Hirte, und dann stellt man sich vorher so Jesus so, ne, so ganz naiv und wie er auf die Schafe guckt und ein Schäflein auf dem Arm nimmt oder so, ne. Man sieht nicht, dass Jesus gekämpft hat gegen Satan, ne, der Löwe, ne, der böse Löwe, der böse Bär, ne, dass Jesus gegen ihn gekämpft hat, musste sterben dafür, ne, sein Leben gegeben, sein Blut vergießen, ne. Was lernen wir aus dieser Situation? Die eigene Talente respektieren. Weil alle haben gesagt, Saul hat gesagt, du brauchst eine Rüstung, du brauchst hier ein Schwert, du brauchst ein Helm, du brauchst, ne, diese ganze Kleidung, diese Weste und die Stiefel und das alles, ne. Und hätte er das gesagt, ja, okay, dann, ne, dann tue ich das, ne? Dann hätte er verloren. Dann würde er getötet werden. Und genau das passiert mit vielen Menschen heute. Die respektieren nicht die eigenen Talente, die schätzen nicht ein, was sie selber können, was ihre Talente sind, sondern die springen auf die Talente der anderen. Die anderen sagen, du musst das tun und jenes tun und du musst in dieser Art und Weise das ja machen und wenn du das nicht so tust, dann wirst du keinen Erfolg haben und so weiter, ne? Und dann machen das viele, die sagen, okay, wenn man das dann so machen muss, dann tue ich das. Wenn alle sagen, dass man das so tun muss, dann tue ich das so. Ne? Aber manchmal muss man das anders machen, muss man gucken, nee, aber ich kann das ganz anders. Ich kenne eine andere Methode, die noch mehr Erfolgversprechen ist, als die, die alle Menschen benutzen. Ich bin anders, ich bin nicht eine Kopie, ich bin ein Original. Und es gibt bestimmte Sachen, die ich besser kann, als andere, aber nur, wenn ich die auch in einer anderen Art und Weise tue, wie die anderen. Ich hoffe, ihr versteht diese Botschaft. Das ist ja die Botschaft, die ich immer wieder betont habe. Wir sind keine Kopien. Wir sind verschieden. Wir sind besonders. Unsere Talente, unsere Gaben, unsere Berufung, unser Amt, diese ganze Konstellation ist einzigartig. Es gibt niemand auf der Welt, der die gleiche Talente, die gleiche Gaben, die gleiche Berufung, die gleiche Ämter hat wie du. Du bist besonders. Und deswegen musst du das, ne, verstehen. Du musst sagen, ich bin besonders. Ich muss meine Besonderheiten auch nutzen. Die Sachen, wo ich meine Stärken muss ich benutzen. Ich muss erkennen, wo ich etwas besser tun kann und das dann auch so tun. Was können wir noch lernen? Große Sieger sind nicht geworden, weil es leicht ist. Sie mussten Barrieren überwinden. Ne? Alle sagen, ich möchte auch einen Goliath besiegen. Ne? Viele wollen das. Ja, alle würden das sagen. Möchtest du einen Sieger über einen Goliath? Ja klar, möchte ich das. Ne? Aber was ich nicht will, ist siegen. Ist kämpfen. Kämpfen will ich nicht. Ich will siegen. Ne? Aber das geht nicht. Das heißt, es ist immer verbunden. Wenn man siegen soll, dann soll man auch kämpfen. Viele vergraben ihre Träume, weil sie sich vor Goliath scheuten. Viele haben das irgendwann, ne, zu diesem Punkt gekommen, wo sie sagen, hier ist eine Herausforderung. Wenn ich diese Herausforderung meistere, dann komme ich zu einer neuen Etappe meines Lebens, eine höhere Etage meines Lebens. Und viele, was haben die gemacht? Die haben den Schwanz eingesteckt. Die haben, ne, den Kopf runtergelassen, sagen, das schaffe ich nicht. Und ich bleibe in der Etage, wo ich bin. Ich bleibe in der Etappe, wo ich bin. Bis zum Rest meines Lebens. Verstehen? Viele haben das gemacht. Deswegen, bitte tue das nicht. Wenn du vor eine große Herausforderung bist, kämpfe sie. Kämpfe sie, und wenn du siegst, dann wirst du diese Erfahrung haben. Wenn wir einen großen Sieg, einen großen Kampf haben und siegen, dann ist das eine Erfahrung, die niemand von uns nehmen kann. Niemand kann dieses Gefühl von uns nehmen. Ich bin ja durch einen tiefen Tal gegangen und bin rausgekommen auf der anderen Seite, ohne aufzugeben. Niemand kann uns dieses Gefühl nehmen, dass wir gesiegt haben. Nächster Punkt. Viele kämpfen nicht, weil sie meinen, niemand hat mir die Tür aufgemacht. Viele denken so, ja klar, das heißt, ich könnte vieles für Gott tun, wenn man mich lassen würde. Aber weil niemand mich lässt, deswegen tue ich das nicht. Das heißt, wenn ja David jetzt warten würde, dass Saul zu ihm kommt und sagt, lieber kleiner David, weißt du was, ich hatte ja eine Prophezeiung, eine Offenbarung, dass du Goliath besiegen würdest. Und David sagt, toll, dass du das erkannt hast, super, ne? Aber nein. David ist zu Saul gegangen, ich werde ihn besiegen, versteht ihr? Und viele warten und denken, hoffentlich kommt jemand zu mir und sagt, ne, Rolf, ich habe eine Prophezeiung bekommen, dass du hier, ne, dies und das tun sollst, was groß ist. Ne? Nein, so wird das nicht sein. Wir müssen hingehen und sagen, ich werde das schaffen, ich werde das tun. Ja, das kann, ja, mit Gottes Hilfe, das kann ja nach hinten gehen, ne? Das heißt, David könnte getötet werden sein von Goliath, dann werde er beschämt werden. Kann auch sein in unserem Leben. Wenn wir denken, ich schaffe das, ich kann das, und am Ende haben wir es nicht geschafft, dann werden wir vielleicht beschämt. Deswegen ist es wichtig, dass wir selber überzeugt sind, dass wir selber uns vernünftig einschätzen, ob wir das wirklich können. Punkt Nummer 3. Andere meinen, dass Gott den Goliath besiegen wird. Und sie werden nur zuschauen. Ja, es ist so, was einmal passiert, als Israel ins verheißene Land reingegangen ist. Und dann hat Gott hier die Stadt, die Mauern von Jericho fallen lassen. Ne? Gott hat das gemacht, das Volk hat nur zugeguckt. Und viele denken, das ist so, überall ist, dass im ganzen Leben als Christ immer so sein wird. Der Christ, der kreuzt die Arme und Gott besiegt den und den und löst dieses Problem und das andere Problem. Wir kreuzen nur die Arme und gucken zu. Aber wenn wir hier das Buch Josua lesen, dann war ja Jericho ja die einzige Stadt, die in dieser Art und Weise eingenommen wurde, sondern alle anderen Städte müssten die Soldaten kämpfen. Und David hat hier nicht nur gebetet, sagt Gott, besiege Goliath und Goliath ist hingefallen. Nein, David musste hingehen und unter der Beleidigung von Goliath, als er die 5 Steine genommen hat, hat Goliath ihn ausgelacht und denkt, ha, 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 du denkst, ich bin ein Hund, dass du ne hier mit einem Stein bewirfst und so, ha, 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 du bist ein Kind, du bist nichts wert, ich werde dich treten und dich töten und so weiter. Ne? Unter seinem Gelächter ne, hat David das gemacht. Und viel denkt, weißt du was, ich werde beten, Gott wird alles tun. Ne? So ist das oft nicht. Das war auch nicht im Fall von David. Warum müssen unbedingt Kämpfe entstehen? Gott beruft dich mit dem Ziel, die Realität um dich herum zu verändern. So ist das. Das heißt, dass wir Salz und Licht sind, dass wir evangelisieren, dass wir das Wort Gottes bringen, dass die Menschen sich bekehren, dass Menschen zu Gott kommen. Das ist unser Ziel. Aber diese Realität ist schon besetzt. Das heißt, wenn jemand noch nicht bekehrt ist, dann gehört er dem Teufel. Und der Teufel wird ihm denn nicht so leicht loslassen, versteht ihr? Deswegen ist es ein Kampf. Es sind nicht nur leichte Worte, bekehr dich zu Jesus und so, toll, du hast dich bekehrt, sondern wir kämpfen gegen eine unsichtbare Macht, die diesen Menschen festhält. Und wir müssen sie mit Kraft zu uns ziehen. Das ist ein Kampf. Diese Realität ist schon besetzt. So wie ne, David. David ist ja bekannt, dass er das Reich Israel ausgebreitet hat, die Ländereien von Israel vergrößert hat bis zu seinem Maximalwert, zu seiner maximalen Größe. David ist dafür bekannt. Aber in diesen anderen Ländereien, da gab es Menschen, da war es Menschen. Er konnte nicht einfach hingehen und sagen, ich habe entschieden, ich bin jetzt der Inhaber von all dem. Nein, die haben gesagt, nee, nee, so ist das nicht. Wir, ne, es gehört uns. Und David musste das sich erkämpfen. Ne? Obwohl Gott das 400 Jahre früher dem Volk Israel geschenkt hatte. Gott hatte Josua gesagt, guck, das alles, ne, oder Abraham und so weiter, das alles gehört dir, das alles gehört dir. Aber die Leute, die da wohnten, die Kanaaniter, die haben nicht einfach gesagt, okay, Gott hat es dem Abraham gesagt, das alles gehört Abraham oder Moses und Josua und so weiter. Deswegen hier, ne, wir ziehen weg, ne? Wir überlassen das euch? Nein, die haben gesagt, nein, nein, das gehört ja uns. Und David musste kämpfen gegen diese Völker und sie vertreiben, damit er das Geschenk Gottes in Anspruch nehmen konnte. Und so ist es ja in unserem Leben. Gott macht uns Verheißungen, er sagt uns Sachen, ich schenke dir dies und das oder ich gebe dir eine Gabe oder ich gebe dir irgendwas. Und viele warten, sitzen und kreuzen die Arme. Und denke, ah, okay, dann wird's mir Gott hier im Schoß werfen. Ne, so ist das nicht. Gut, später ist dann David zum König geworden. Die Überschrift heißt Thronbesteigung. Und hier gibt's einen anderen Faktor im Leben von David, was völlig so anders ist als das, was ich bis jetzt besprochen habe. Völlig anders. Weil bis jetzt habe ich so betont, wie David so kämpferisch war, ne? Aber gibt es ja einen Punkt, wo er ganz anders war. Das war der Respekt, was er dem Saul entgegengebracht hat. Er hat keine Gewalt angewendet, um den Thron an sich zu reißen. Weil Saul war auch gesalbt von Gott, von Samuel. David wurde gesalbt von Gott, von Samuel, durch Samuel. Saul wurde gesalbt von Gott durch Samuel. Und deswegen hat David gesagt, so wie ich gesalbt wurde, wurde er auch gesalbt. Und deswegen hat er ihn respektiert. Er hat gewartet, bis Saul gestorben ist, um dann seinen Anspruch geltend zu machen. Er hat es respektiert. Er hat die Salbung Gottes respektiert. Ganz wichtige Information. Gut, jetzt eine kleine Klammer. Machtmissbrauch. Was auch für uns wichtig ist, weil wir denken, ja, guck mal, David hatte auch seine Macken, das mit Uriah und Bathseba. Und da sehe ich auch so eine Lektion für uns, diesen Machtmissbrauch. Weil Ihr könnt euch das vorstellen, ein König, ne, er sagt zum einen, geh hin, und er geht, dem anderen sagt, komm her, der kommt, und er sagt dem anderen, tue das, er tut es, versteht ihr? Das ist, ne, eine große Macht. Und irgendwann hat David diese Macht missbraucht und hat diese Frau kommen lassen. Also, bringt diese Frau zu mir, ne? Und später tötet diesen Mann, Uriah, ne? Das heißt, er hat seine Autorität als Machthaber missbraucht. Und das ist ganz schlecht. Das ist dann, dient als Lektion für uns. Wenn wir einmal in einer Position sind als Gemeindeleiter oder, es gibt ja verschiedene Positionen in Gemeinden oder in Gemeindeverbände, wo Menschen Macht ausüben können, dass wir dann aufpassen, um diese Macht nicht zu missbrauchen. Das ist sehr gefährlich. Interessant, was ja auch die Reaktion von David war. Nachdem diese ganze Sache geschehen ist, hat er gemerkt, dass Gott wütend war auf ihn, dass Gott gar nicht zufrieden war mit ihm. Und dann hat er gemerkt, oh, da habe ich was ganz, ganz Falsches gemacht. Jetzt hat Gott seinen Segen von mir genommen, ne? Was wäre vielleicht die erste Idee von vielen? Die würden sagen, ah, Gott hat jetzt seinen Segen von mir genommen, was wird passieren? Ich werde den Königreich verlieren, ne? Und die ganze Macht, die ganze Besitztümer oder so. Und dann würden viele sagen, Gott, bitte vergib mir und nimm mir nicht ins Königreich, nimm mir nicht die ganze Macht, nimm mir nicht die ganze Autorität, die ganzen Sachen, ne? Das Geld, das Gold, ne? Was hat David gemacht? Psalm 51, 13. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ganz wichtig. Wieder so eine Lektion für uns. Der Heilige Geist, er hat gemerkt, der Heilige Geist geht weg durch diese Sünde. Und das hat er gesagt. Du kannst mir alles nehmen, du kannst mir das Königreich nehmen, du kannst mir das Gold nehmen, aber was ich nicht verlieren will, ist der Heilige Geist. Ganz wichtige Lektion für uns. Amen. Ja, das Ziel erreichen. Das Ziel erreichen. Eine andere wichtige Lektion. Weil viele würden sagen, ne, guck mal, David hat die Goliath besiegt. Und nachdem David Goliath besiegt hat, ne, dann war er ja ganz wichtig. Alle haben gesagt, David, der Große, David ist der Größte, David, ne, hat die Tochter des Königs geheiratet, er ist der Schwiegersohn des Königs, er ist groß, super, ne? Und viele würden an dieser Stelle von David sagen, toll, ne, super, was will ich mehr? Schwiegersohn des Königs, der General des Militärs, ne? Wow, bin irgendwo angekommen, das ist so gut, ne? Aber David wusste, ich wurde zum König gesalbt. Nicht zum Schwiegersohn des Königs, nicht zum General des Militärs, sondern zum König. Da will ich hin. Das ist ja wieder so ein Fehler, den viele Menschen machen. Die denken, guck mal, ich habe schon dies und das erreicht. Super, bin in einer guten Position, nicht schlecht. Ne? Ich gebe mir damit zufrieden. Ne? Wieder so ein Fehler. Lass uns von David lernen. Wir sollen kämpfen, damit wir da ankommen, wo Gott uns will, wo seine Prophezeiung oder sein Wort irgendwie, ne, wo wir das gemerkt haben in unserer Vergangenheit, wo wir eine Offenbarung hatten, wo Gott uns gezeigt hat, welches das Ziel unseres Lebens ist, dass wir das wirklich nicht aufgeben. Amen. Nächste Überschrift, geeignet zur Berufung. Ja, geeignet zur Berufung. Wenn wir uns fragen, was sind dann die Menschen, die so geeignet sind für einen hohen Posten im Reich Gottes? Intelligente Menschen, die nur eine Eins in alle Fächer hatten in der theologischen Hochschule, die sind die besten Kandidaten zu großen Gemeinden, Pastoren zu werden in großen Gemeinden. So ungefähr hat ja Samuel gedacht, ist zu Isai gekommen und zeig mir deine Söhne, ne? Hat geguckt zum Erst, zum Ältesten, groß, stark, schön, ne? Wow, dieser ist es sicher, ne? Hat Gott ausgesucht zum nächsten König, ne? Nein, ihr wisst schon, er ging durch bis zum kleinen David, der sogar seinen Vater missachtet hat. Sogar sein Vater hat ihn nicht gerufen. Weißt du was? Ich habe so viele Kinder. Sicher ist der David nicht berufen. Alle haben so gedacht. Das dient uns als Lektion. So sollen wir nicht denken, oh, weißt du was? Es gibt andere Menschen, die können viel mehr als ich. Die sind intelligenter als ich. Die haben viel mehr studiert als ich. Die haben viel mehr Erfahrung als ich. Gott wird sicher diese anderen berufen. Ich, so klein, das heißt, ich habe nicht studiert oder ich habe wenig Erfahrung und dies und das. Sicher wird mich Gott nicht berufen, sondern die anderen. Hier, geeignet zur Berufung. Wer ist geeignet zur Berufung? Die zwei Verse, die das zeigen. Was hatte denn David? Gott hat ihn nicht berufen, weil er klein war. Obwohl Gott oft sowas macht, er ruft Menschen, die unscheinbar sind, um die Scheinbaren zu demütigen. Okay, Gott macht das oft. Aber wir dürfen das nicht übertreiben, sagen, dass geeignet für den Dienst, für die Gemeindeleitung oder sowas sind die Kleinen und Dummen oder so. Nein, das wäre auch falsch, so zu denken. Hier die zwei Bibelverse, die uns das zeigen, was David hatte. Apostelgeschichte 13, 22. Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Apostelgeschichte 13, 22. Und Sprüche 4, 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche 4, 23. David hatte das Herz, was Gott gefallen hat. Ein Herz nach dem Herz Gottes. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Wo liegt unser Herz? Das ist die Eignung zur Berufung. Nicht ob wir groß oder klein, schön oder hässlich oder intelligent oder dumm oder studiert oder nicht. Das ist für Gott kein Kriterium, sondern das Herz an der richtigen Stelle. Ob unser Herz mit dem Herz Gottes vereint ist oder mit dem Wille Gottes vereint ist. Ich lese die Aufgaben, die wir gleich besprechen werden. Die Nummer 2 hatten wir schon letzte Woche, deswegen Nummer 1 und 3. Nachdenken. Welche sind meine Begrenzungen? Was bin ich nicht in der Lage zu tun? Zum Beispiel die Sauls Rüstung tragen, im übertragenen Sinn. Welche sind die Waffen, die ich gut handhaben kann, auch wenn sie anders sind, als die Leute erwarten? Und Frage Nummer 3, was zählt für die göttliche Berufung? Halleluja, Amen.